Hormone zum Frühstück, der Podcast mit Stefanie und Katharina. Wir sind zwei Diätologinnen und Freundinnen und brennen für die Frauengesundheit und dein Wohlbefinden. Wir laden dich an unseren Frühstückstisch ein und nehmen dich mit in unsere Gespräche rund um Essen, Hormone, Frau und Menschsein.
Lassen wir gemeinsam den Druck weg. Ciao Perfektionismus, Vergleichen und Co. Und feiern wir doch unsere Individualität im Essalltag, Business, Freizeit oder deinem Familienalltag. Nimm dir mit, was du heute brauchst. Inspiration, Wissen, Freude oder aber auch Verbundenheit. Schön, dass du da bist. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hormone zum Frühstück. Hallo Steffi.
Hallo Katharina. Einsatz verpasst.
Oh Gott, das fängt schon richtig gut an. Ja, Steffi, wenn du schon deinen Einsatz verpasst hast, dann verrat uns doch gleich einmal, worüber es in der heutigen Folge, jetzt wollte ich schon Sendung sagen, nein, wir machen keinen Videopodcast, obwohl das gerade anscheinend sehr aktuell und toll wäre, aber verrat uns mal, worum geht es in der heutigen Folge?
Ja, heute haben wir ganz hochinteressante Folge wie immer, und zwar zum Thema, was sehr, sehr viele Frauen betrifft, wo auch sehr, sehr viel drüber gesprochen wird, und wir möchten aber heute das noch ein bisschen ergänzen um einen Faktor, und zwar wird es heute gehen ums prämenstruelle Syndrom, PMS, und ergänzend dazu PMDS, die prämenstruelle dysphorische Störung. Das ist nämlich ein Begriff, der sehr sperrig klingt und auf den wir halt ein bisschen näher eingehen werden und sicherlich ein paar Informationen dabei sind, die ihr so noch nicht gehört habt.
Genau, super spannendes Thema. Und bevor wir da in genau dieses Thema tiefer einsteigen, Steffi, wie war deine Woche und hast du irgendwas Interessantes erlebt, was vielleicht mit dem heutigen Thema zu tun hat?
Da muss ich jetzt überlegen. Jetzt ganz konkret habe ich kein Beispiel, aber wenn du so fragst, mir fällt das immer wieder auf, weil ich halt sehr intensiv in diesem Thema drinnen bin, weil ich mich auch mit meinem eigenen Zyklus seit Jahren sehr intensiv beschäftige. Ich glaube, mit einer ziemlichen Treffsicherheit sagen zu können, in welcher Zyklusphase sich Freundinnen, die Schwester, Patientinnen gerade befinden. Und gerade die PMS-Phase, also diese Tage vor der Blutung, das ist, finde ich, eine Zeit, wo die Frauen sehr direkt sind, so gerade raussagen, was sie brauchen. Das ist ja das, wo wir oft so als zickig gelten allgemein, aber zickig ist ja oft eben gerade so dieses nicht lieb und nett, sondern gerade raus, was brauche ich, was will, auf den Tisch hauend, was so negativ interpretiert wird, was aber eigentlich total cool ist an dieser Phase. Und ich finde, das kann ich sehr gut erkennen, und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, sicherlich jede Frau, bei anderen Frauen auch. Und da haben wir ja eine eigene Folge auch dazu, zu den Zyklusphasen, die ich an der Stelle sehr ans Herz lege. Katharina, ist es die Folge 5.
Und bevor wir jetzt weiter tun, werden wir das jetzt, wenn die Steffi schon sagt, sie kann das ja erkennen, in welcher Phase man ist, dann machen wir jetzt den Test, in welcher Phase bin ich gerade.
Ich glaube, dass die Katharina gerade in dieser prämenstruellen Phase ist, weil sie war halt schon so ein bisschen krantig und hat mir erzählt, am Weg daher zur Aufnahme. ja, es sind sehr einsilbige WhatsApp-Nachrichten gekommen und sie war krantig, weil der Zug Verspätung hat, und krantig über die Leute im Zug und krantig, weil es so heiß war und so schwül ist, und ich habe mir schon gedacht, jetzt muss ich mich halt da 2 Stunden hinsetzen mit ihr. Aber ich habe Verständnis, weil sie ist in der PMS-Phase.
Stimmt's? Und es stimmt. Es stimmt. Wie passend. Gut. Ja. Fangen wir an.
Wir fangen an, und da frage ich jetzt einfach dich, Katharina, Ich habe jetzt schon gesagt, Unterschied PMS und PMDS oder auch im Englischen PMDD. Mhm. Erkläre jetzt bitte diese Abkürzungen.
Voll gern. Also eben das PMS, hast du eh schon gesagt, das prämenstruelle Syndrom umfasst grundsätzlich eben eine Vielzahl von verschiedensten Symptomen, die eben, also eben typischerweise eben in dieser Woche oder bis zu 10 Tagen vor Beginn der Menstruation auftreten können. Und eben unter anderem kehren da so Symptome dazu, wie eben, dass ich reizbarer bin, dass ich vielleicht ängstlicher bin, dass ich Stimmungsschwankungen habe, eben wie du schon gesagt hast, man ist vielleicht sehr direkt oder eben lebt so seine Wahrheit unter Anführungszeichen oder so seine tatsächliche Wahrheit, dass ich eben möglicherweise, weil du jetzt vorher gesagt hast, ich war ein bisschen grantig, genervt, vielleicht würde in einer Anderszyklusphase das vielleicht netter umschreiben oder man denken, na, sowas darf ich jetzt nicht sagen. Und eben in der PMS-Phase kommt es halt tatsächlich oft eben dieses, ich meine es so und ich sage es jetzt auch so. Mhm. Und eben körperliche Beschwerden können dann natürlich auch dazukommen, was viele von uns kennen, wie Blähungen, Verdauungsbeschwerden, Brustspannen oder eben auch Kopfschmerzen zum Beispiel. Und natürlich auch der Heißhunger ist da ja natürlich auch oftmals ein Thema oder so dieser Süßgusto oder dass man eben vermehrt Gusto auf Kohlenhydrate vor allem hat. Und auch da möchten wir dir, liebe Zuhörerin, eine Folge ans Herz legen, nämlich in der Folge 8 geht es auch um das Thema Heißhunger und PMS, also auch gern da reinhören. Und PMS, hast du ja schon erwähnt, ist relativ bekannt, sage ich jetzt mal. Eben dieses PMDS, jetzt habe ich es gemischt, oder PMDD, also eben ist die prämenstruelle dysphorische Störung, auf Deutsch eben die Abkürzung PMDS. Auf Englisch ist es eben Premenstrual Dysphoric Disorder und deswegen PMDD. Und ich entschuldige mich gleich, wenn ich es immer wieder vielleicht vermische, aber es geht grundsätzlich immer ums selbe. Und es ist halt eine schwerere Form von PMS. Und Frauen, menstruierende Personen, die eben von PMDS betroffen sind, erleben einfach viel intensivere emotionale Symptome, die eben so stark sein können, dass sie mal in dieser Phase eben, also auch in diese 7 bis 10 Tage vor der Menstruation, erheblich die Lebensqualität einfach auch beeinträchtigen. Und ja, von PMS nimmt man an, dass ca. 75% der menstruierenden Personen betroffen sind. Bei PMDD oder im PMDS ungefähr 3-8%. Also dadurch auch nicht so weit verbreitet, beziehungsweise halt auch nicht immer wirklich am Schirm von allen. Also ich habe selbst erst vor 2 Jahren oder so einmal erstmalig drüber gelesen oder so. Ja. Und ja, das ist so einmal der grobe Überblick über eben diese beiden, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, Krankheitsbilder.
Also ich finde das, ich habe die Zahl jetzt auch spannend gefunden, 3-8% bei PMDD. 8%, ich gehe immer gern von der oberen Grenze aus, weil ich glaube, die Dunkelziffer ist tatsächlich oft höher. Mhm. Und deshalb auch ganz wichtig, dass wir da heute das wirklich mit reinnehmen zu diesem Thema PMS, wo immerhin 2/3 der Frauen betroffen sind. Also schon eine beträchtliche Zahl. Mhm. Würdest du sagen, dass es Faktoren gibt, die das Risiko erhöhen, dass ich PMS habe oder PMDD?
Ja. Also es ist so, dass man schon weiß, dass es gewisse, also man geht davon aus, ganz hundertprozentig ist man sich noch nicht sicher, aber dass PMDS eine genetische Störung ist. Und man weiß auch, dass es oftmals mit anderen psychischen Erkrankungen einhergehen kann. Also zum Beispiel wie Depressionen, wie Ängsten, Angststörungen wie bipolaren Störungen und diese dann eben prämenstruell, also vor der Menstruation, einfach verschlimmern, intensiver werden. Und eben, was ganz, ganz wichtig ist, ist halt, wo immer dieses PMDS, sagen wir mal, als Krankheitsbild oder, also unter Anführungszeichen als Krankheitsbild, aber einfach eben, wo das festgestellt wird und wo Frauen, menstruierende Personen damit eingestuft werden, sie brauchen unbedingt entsprechende Hilfe. Ja, also da das nur abzustufen oder zu reduzieren und zu sagen irgendwie, naja, das ist ja nur ein paar Tage und stell dich nicht so an und weiß ich nicht, zick halt nicht so herum. Nein, das ist gerade mit eben, ich sage jetzt nochmal, diagnostizierter PMDS eigentlich grob fahrlässig und die brauchen einfach viel, viel mehr Unterstützung. Also das ist etwas, was man, ja, wie gesagt, unbedingt am Schirm haben sollte. Genau, und jetzt habe ich schon, Steffi, geredet eben über eben also diese, was es grundsätzlich ist und mögliche Faktoren. Welche Symptome, ein paar habe ich ja schon angesprochen, treten denn jetzt bei PMS und PMDS am häufigsten auf? Und vor allem auch, wie können die halt auch so das, eben diesen täglichen Alltag oder das tägliche Leben beeinflussen?
Also gerade bei PMS sind es ja sehr, sehr vielfältige Symptome, wenn man jetzt wirklich sagt, die häufigsten, das sind eben ganz bekannt diese Stimmungsschwankungen, diese Reizbarkeit, wo wir eben schon gesagt haben, dieses so krantige ein bisschen. Krantig ist ja eher ein Dialektwort bei uns, übel gelaunt.
Stark gereizt.
Stark gereizt, da, so kann man es übersetzen. Genau, also diese Reizbarkeit, Angst, also so eine ganz leichte Alltagsangst, Müdigkeit, ganz intensiv. Also das ist schon was kennen kaum Frauen, die sagen, sie sind nicht, bevor sie die Regel kriegen, einfach müde, schlapper.
Das kann ich bestätigen.
Schlafstörungen, also die Schlafqualität, das ist auch oft ein Thema in dieser prämenstruellen Phase, dass sie die verschlechtert. Appetitveränderungen, Heißhunger, wir kennen es alle, dieses Craving auch nach Zucker, nach Süßigkeiten, da kommen wir dann ein bisschen später noch ausführlicher dazu. Brustspannungen, wirklich dieses Gefühl, dass man, also ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt zwar ein intimes Detail, aber in der PMS-Phase habe ich ja andere BH-Größe als sonst. Also die sind,
echt?
Da ist das Gewebe wirklich angeschwollen, Brustspannen. Also das merke ich phasenweise sehr, sehr intensiv. Also ich habe zwei verschiedene BH-Größen, deswegen im Kasten. Aber es ist nicht angenehm, das muss ich jetzt nur sagen. Weil man könnte sich jetzt auch denken, praktisch, aber die Brust ist dann auch sehr spannungsempfindlich, berührungsempfindlich und es ist kein angenehmes Gefühl. Was ist dein Aber?
Nein, ich wollte nur sagen, eben, ich kenne das nicht, ja, also Brustspannen, und finde das aber eben gerade jetzt auch so ein gutes Beispiel, dass man einfach sieht, dass eben wie individuell wir sind, ja, und eben bei Müdigkeit bin ich sofort dabei. Oder eben, kann ich genauso bestätigen und einige andere Symptome auch. Aber eben, Brustspannen ist etwas, und da ist jetzt immer genau dieses Ding, was wir immer wieder in den Folgen ansprechen, dass jetzt nicht hergehen kann und sagen kann, okay, sie haben du hast keine Brustspannen, also ist das nicht PMS oder so. Ja. Weil es einfach oft so eine Vielfalt ist und man halt nicht immer nur von an oder halt von, okay, abhacken, ah, das hast du nicht, na gut, dann fällst du da nicht rein.
Ja.
Das, glaube ich, nur so ergänzend.
Ja, genau, also das waren jetzt eigentlich eh so Kopfschmerzen, das ist auch Migräneanfälle, Kopfschmerzen, das ist auch sehr häufig bei PMS. Und wenn wir jetzt dann wirklich weitergehen zu PMDD, dann kommt wirklich die Psyche ganz intensiv dazu. Also da merkt man wirklich, das ist eine schwere Reizbarkeit, also das ist dann nicht mehr nur so ein bisschen krantig, sondern da hat man dann wirklich Gefühlsausbrüche, eine Wut in sich. Manche sagen es eher nach außen gerichtet, andere richten es nach innen, werden ruhig, depressiv verstimmt, dass man wirklich auch sagt, das kann gehen bis zur Isolation, dass man an solchen Tagen dann nicht in die Arbeit gehen möchte oder gar nicht aus dem Bett raus möchte, weil man sie nur zurückziehen will und einfach nicht raus kann aus der Haut und sie unwohl fühlt. Also das kann wirklich dann auch so weit gehen, dass man einen Job gefährdet dadurch, weil das ja wirklich monatlich auftritt. Und wenn ich monatlich, jedes Monat 3-4 Tage vielleicht unter Umständen dann nicht arbeiten gehen kann, nicht aus dem Bett rauskomme, das kann PMDD verursachen. Also es ist schon schwerwiegend und da ist wirklich diese Abgrenzung, dass da die Psyche massiv davon betroffen ist. Also bei PMS kann ich sagen, ja okay, ich reiß mich jetzt zusammen unter Anführungszeichen und ich schaffe trotzdem meinen Alltag. Bei PMDD ist das ein bisschen anders. Und das führt mich jetzt auch gleich zur nächsten Frage. Wenn ich jetzt da mal wirklich denke, okay, ja, bei mir ist das wahrscheinlich mehr als PMS, aber fraglich, wie kann ich es denn jetzt feststellen als Frau oder wie kann ich mir da, wie sollte ich da vorgehen?
Ja, bevor ich dir diese Frage beantworte, kann ich nur, also wie du das jetzt erwähnt hast, ist mir gerade gekommen, dass ich einmal eine Dame vor einigen Jahren in einem Zyklus-Workshop gehabt habe. Und die hat genau das beschrieben, was du jetzt gesagt hast. Die hat gesagt, ich bin oft, eben weil ich halt auch so, und ich glaube, da habe ich PMDD eben auch noch nicht wirklich gekannt in dem Sinn, und habe eben über PMS gesprochen und sie hat dann eben gesagt, also das war für Gesundheitsberufe und eben halt also in der Pflege und im Schichtdienst und Ding, und sie hat gesagt, eben genau das ist es, sie ist monatlich so aggressiv, dass sie eben, sie manchmal wundert, dass eben ihre Familie noch da ist sozusagen und ihr Mann auch noch da ist, weil sie eben so eben wütend wird oder eben solche ja, Wutanfälle oder eben Aggressionen entwickelt. Und sie hat dann auch gesagt, ja, aber sie kann sich nicht jedes Monat genau die Tage freinehmen oder halt Urlaub nehmen oder krank melden. Also das ist ja eher noch, was sie hat eben, das, dann sagt ja die Stationsleitung auch irgendwann einmal, sag einmal, geht's da nicht ganz gut, ja. Also auch diese Dinge, und das fällt mir jetzt so ein, eben, weil ich weiß noch, wie sie das gesagt hat und mit was für einer Emotion und eben wie, und dass es halt wirklich so, also wie soll ich sagen, dass sie das so, ja, eben auch ihr Leben beeinträchtigt, weil eben, so wie du gesagt hast, die geht dann vielleicht nicht mehr zum Job, weil ja vielleicht die Kollegen dann auch irgendwie schon sagen, hey, du zuckst immer voll aus oder eben, du wirst da wütend, du schreist mir an oder bist eben zu, keine Ahnung, Patientinnen oder Klientinnen oder Kundinnen oder eben, wie auch immer, Geschäftspartner und so, ungut in dem Sinn. Also ja, ist halt wirklich dann auch, dass ich vielleicht sage, okay, da ziehe ich mich zurück.
Da, weil du jetzt eine Geschichte schon erzählst, mir fällt da jetzt auch gerade eine Patientin ein, die das sehr eindrücklich beschrieben hat und gesagt hat, sie in dieser Phase, sie trennt sich da jedes Mal von ihrem Mann. Ja. Und sie meint das todernst und sie kann sich da reinsteigern und ist schon bei Anwälten gewesen zur Scheidungsberatung und was sie für Rechte und Pflichten etc. hat, weil sie es todernst meint. Und 4 Tage später ist es wieder wie verblasen und sie entschuldigt sich bei ihrem Mann. Und ihr Mann weiß es mittlerweile schon. Aber jedes Monat wieder, und sie kann es sich nicht erklären. Und sie hat da immer das Gefühl, sie muss ihr ganzes Leben über den Haufen schmeißen. Job kündigen, Scheidung. Und hat auch kleine Kinder und führt dann diese Konflikte komplett irrational auch neben den Kindern aus. Und kann sie dann nicht zurückhalten. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was da einfach psychisch auf der hormonellen Ebene passiert, dass man da wirklich so intensiv reagiert in dieser Phase.
Und vor allem, wenn man sich das jetzt anhört, wie und die nicht weiß, dass es das gibt und jetzt vielleicht mit irgendwem spricht und dann Arzt oder Ärztin das auch nicht weiß, dann wird die hingestellt als, ja, du bist halt irgendeine Furie oder halt irgendeine, du hast dich nicht im Griff oder whatever. Und eigentlich, sozusagen, ist sie eben ihren Hormonen, ihren, eben diesen, dieser Phase einfach unter Anführungszeichen ausgesetzt oder ausgeliefert. Ja. Und deshalb, zurückzukommen auf deine Frage, ist es eben so wichtig, eben dieses PMDD richtig, also einerseits gut zu beobachten, also die Symptome zu beobachten, damit es dann eben, ja, möglicherweise, also auch schon mal mit einem guten, ich sage immer so einen Katalog an Mitschrift, ob das jetzt händisch ist in irgendeinem Bücherl oder auf einem Zettel oder eben in einer App, ist ganz egal, aber eben, dass ich schon wirklich sozusagen mit so einem, je mehr Informationen ich habe und gesammelt habe und eben, so wie du das jetzt von der Dame erzählt hast, eben je mehr ich da habe und sagen kann, okay, das tritt immer dann auf und dann geht es mir so und das ist eben, zack, 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 das sind meine Symptome, desto besser. Und was ich da grundsätzlich empfehlen würde, ist eben, dass man diese Symptome einmal über mindestens 2 bis 3 Menstruationszyklen überhaupt eben mitschreibt, beobachtet, bestmöglichst eben tatsächlich täglich, einmal die grundsätzlichen, dann habe ich halt alle, aber vor allem dann halt eben so diese, ja, ich sage jetzt mal 7 bis 10 Tage vor der Menstruation, dass ich die dann auf alle Fälle mitschreibe. Das ist mal so der erste Hinweis. Und dann geht es darum, es gibt einen Katalog, mehr oder weniger, da gibt es 11 Symptome, sage ich jetzt mal, die angeführt sind oder Ausprägungen. Und es müssen all diese Symptome eben in der Woche vor der Menstruation auftreten, sich mit Einsetzen der Menstruation bessern und dürfen in der Woche nach der Menstruation nur mehr minimal vorhanden oder ganz verschwunden sein. Was sind das jetzt? Ich würde es nicht alle 11 genau aufzählen, aber es ist zum Beispiel eben ausgeprägte Veränderungen der Stimmung oder erhöhte Sensibilität. Also, sagen wir so, es sind 11. Von 1 der ersten 4 muss auf jeden Fall auftreten. Eben in der Woche vor der Menstruation und wie ich vorher gesagt habe, eben dann besser werden. Das heißt, das erste ist eben ausgeprägte Veränderungen der Stimmung oder erhöhte Sensibilität. Zweitens ausgeprägte Reizbarkeit oder Wut oder eine Zunahme persönlicher Konflikte. Drittens ausgeprägte depressive Stimmung, Gefühle oder der Hoffnungslosigkeit oder selbstkritischer Gedanken. Viertens ausgeprägte Ängstlichkeit und Anspannung, hohe Nervosität. Das sind einmal eben, also eins dieser 4 Punkte oder einer dieser 4 Punkte muss eben auftreten. Und aber von diesen 11 sind es mindestens 5 davon sollten auftreten, damit man eben sagt, okay, das ist jetzt die Diagnose. Und es müssen auch in den meisten der letzten 12 Zyklen aufgetreten sein. Ja, also wir haben jetzt gesagt, wir sollen einmal mindestens 2 bis 3 Monate mitschreiben, aber gut wäre es grundsätzlich, dass ich mit dem schon mal hingehe und dann aber noch eben weiter beobachte oder halt überlege, okay, ist das eben, man tut es so, wie du von deiner von der Dame erzählt hast, eben, ah, okay, ja, das ist die letzten, keine Ahnung, wie viele Monate gewesen, ist ein Hinweis, ja. Und eben, oft, also und mehr oder weniger, ist ein bisschen, sozusagen, sie müssen so schwerwiegend sein, diese Punkte oder diese Anzeichen, dass eben auch, wie wir gesagt haben, Arbeit, Ausbildung, Sozialleben oder eben auch Beziehungen beeinträchtigt sind. Also es geht jetzt nicht darum, wenn ich eben jetzt einmal sage, so wie du vorher erzählt hast, dass ich heute ziemlich gereizt war, weil eben es ist heiß, der Zug ist nicht da, lalala, und das jetzt einmal aufgetreten ist, ist das jetzt nicht eben ein Hinweis auf PMDD. Ja. Aber es ist eben auch total wichtig, ja, das zu wissen, aber eben auch wirklich ja, auch zu diagnostizieren. Und es ist eine offizielle Diagnose, nämlich schon seit 2013. Also doch schon ein Zeitl her, wenn wir jetzt 2024 haben. Also, und spannend eben, wie zum Beispiel so, ich habe das vor 2 Jahren erst irgendwie kennengelernt. Mhm. Genau. Jetzt haben wir uns das angeschaut. Jetzt kommen wir zu unserem Spezialgebiet. Welche Rolle spielt denn jetzt die Ernährung bei PMS und PMDD-Symptomen und halt, dass man die entsprechend mit Ernährung bestmöglichst lindern kann, reduzieren kann?
Da gibt es einige Punkte und ich glaube, eine ganz entscheidende Rolle spielt das regelmäßige Essen. Dass man wirklich keine Mahlzeiten auslässt, dass wenn man diesen Heißhunger hat, den nicht bekämpft und sagt, na, ich will jetzt nicht essen, weil dann nehme ich wieder zu, wenn ich jetzt mehr esse, wenn ich mehr Hunger habe, wenn ich jetzt mehr Lust habe auf das deftige Grat, sondern dass man da wirklich auch im Hinblick darauf, dass man einfach auch mehr Energie verbraucht in dieser Phase vor der Blutung und in den ersten Tagen während der Blutung, dem Körper da auch mehr Energie gibt. Und das ist ja das, was viele Frauen eben nicht machen, weil sie ja fanatisch versuchen, ihr Gewicht zu halten oder abzunehmen. Und wenn man dann mehr Hunger hat, dann reagiert man da oft so trotzig und sagt, na, jetzt lasse ich erst recht das Abendessen weg oder lasse das Mittagessen aus. Und gerade dieses Auslassen von Mahlzeiten führt oft dazu, dass man dann noch mehr Heißhunger bekommt und die Blutzuckerschwankungen machen uns dann noch unausgeglichener. Also dieses regelmäßige Essen ist ganz, ganz eine wichtige Sache. Dann dadurch, dass einfach viele Frauen auch verstärkt einen Blähbauch haben, Blähungen haben, Verstopfungen haben vor der Menstruation, dass ich da wirklich schaue, was vertrage ich gut, kann ich besonders blähenden Speisen, Lebensmittel essen, wenn ich da schon merke, okay, Blähbauch ist bei mir ein Thema, Verstopfung ist bei mir ein Thema, dass ich dementsprechend esse, viel Frisches einbauen. Bin immer der Meinung, alles, was wirklich frisch ist, was knackig ist, ein frisches Obst, ein frisches Gemüse, das versetzt mir auch eine andere Energie dann selbst, als wenn ich nur irgendeinen pumpigen Reis mit irgendeiner schnellen Fertigsauce esse. Kann auch mal eine Erleichterung sein, bevor ich jetzt gar nichts esse, aber grundsätzlich, dass ich einfach drauf schaue, dass das, was sie ist, auch einen Nährwert hat, dass man das einerseits auch Energie gibt in Form von Kalorien und andererseits aber auch Energie, weil es einfach was Frisches ist, was Lebendiges ist sozusagen. Eiweiß ist auch ein gutes Thema, ein wichtiges Thema. Eiweiß ist einfach auch so ein Strukturstoff, den wir brauchen, der uns die Energie gibt, um eben genau diesen Abbau, Schleimhautabbau dann einzuleiten. Und wir erzählen beide immer gern die Geschichte von, ich weiß gar nicht mehr, wo wir es her haben, von einer Gynäkologin, die das mal gesagt hat, dass man ja als Frau jedes Monat ein Kinderzimmer aufbaut und dann hat man ein ganzes Monat dafür Zeit und innerhalb kürzester Zeit baut man dieses Kinderzimmer dann wieder ab und es wird da rausgerissen, mehr oder weniger. Und wenn man sich das jetzt im echten Leben vorstellt, man hat da ein monatelanges Projekt und dann innerhalb von ein paar Tagen muss wieder abgebaut werden. Ist ja anstrengend. Und so ist es für unseren Körper auch anstrengend.
Das war meine Physiotherapeutin, die das... Ah, okay. Also zumindest habe ich von ihr so die ja. Geschichte.
Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es herhabe. Aber es ist jedenfalls sehr gut zu veranschaulichen, was da im Körper passiert. Also das sind sehr wichtige Punkte. Anti-entzündlich. Also da trifft eh das eben Erwähnte auch zu, dass man wirklich schaut, hochwertige Fette nur einzusetzen. Omega-3-Fettsäuren sind da ganz wichtig. Nüsse, Samen, wo man vielleicht oft nicht so dran denken. Fettreicher Fisch, hochwertige tierische Produkte, eventuell sogar mit Algenöl arbeiten. Also das wären da jetzt kurz angeschnitten ein paar Punkte, die man erwähnen kann. Womit auch manche gute Erfahrungen haben, ist histaminarm zu essen. In dieser Zeit. Da möchte Katharina was dazu sagen. Sie öffnet den Mund.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass wir ja in einem Raum sitzen und dann ist es sehr lustig, wenn wir uns anschauen. Und dann ist so dieses Luftholen und ja. Ja, was mir nur bei Histamin an, weil mir das gerade in den letzten Tagen, Wochen immer wieder unterkommt und wir ja in der Folge mit der Daniela Muller, glaube ich, ein bisschen angeschnitten haben, dass man halt wirklich bitte nicht einfach nur, eben wir erwähnen jetzt histaminarm, jetzt gehen wir googeln irgendeine Histaminliste und bitte nicht einfach Dinge weglassen oder streichen, sondern wirklich auch schauen, okay, reagiere ja drauf oder eben kann irgendwas feststellen oder eben wie viel habe ich von diesen Lebensmitteln in meinem Speiseplan sozusagen. Also bitte nicht einfach irgendwas wegstreichen und ansonsten bitte gerne entsprechend Fachpersonal hinzuziehen, eben Diätologen und Diätologinnen, die halt auch wirklich mit dem Thema gut sich befassen und auskennen und dass man da halt einen gemeinsamen Plan erarbeitet, sage ich jetzt mal, oder einfach eine Basis, eine gute schafft. Unterbrechung, Ende.
War aber eine gute Ergänzung. Aber jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Also was ich noch, glaube ich, jetzt noch anmerken wollte, jetzt habe ich eh schon ganz viel zu den Nahrungsmitteln gesagt, zu den Lebensmitteln. Und für viele ist auch immer das Thema Nahrungsergänzungsmittel spannend. Da kann ich jetzt natürlich keine pauschale Aussage treffen, aber was da einfach auch ein Mineralstoff ist, der sehr, sehr wichtig ist für Frauen, PMS, dann auch im Hinblick auf das Einsetzen der Menstruation, ist das Magnesium. Ja. Und Magnesium ist einfach ein Stoff, der krampflindernd wirken kann, einerseits. Und andererseits haben wir alle einen relativ hohen Magnesiumbedarf, wenn wir einfach ein intensives Leben haben. Und wer hat kein intensives Leben? Also Stress ist ein Magnesiumräuber. Da ist der Bedarf dann relativ hoch. Und man muss da schon sehr bewusst wirklich über die Ernährung schauen, dass man da den Bedarf deckt. Und da kann es eine gute Erleichterung sein, wenn man da mit Nahrungsergänzungsmitteln auch arbeitet. B-Vitamine wäre noch was, was mir einfällt. Eisen sowieso, da haben wir eine eigene Folge dazu. Mhm. Ja, mit Mönchspfeffer kann man eventuell arbeiten. Das wäre dann wirklich jetzt schon so in die Kräuterschiene rein. Mhm. Phytotherapie ist aber auch was, wo es Sinn macht, nicht einfach das Nummer-1-Präparat aus der Apotheke sich zu holen, sondern da wirklich einmal mit Spezialisten sich zusammenzusetzen und zu überlegen, wie lange, in welcher Dosierung. Aber da kann man auf jeden Fall über Phytotherapie, Kräuterkunde auch sehr viel machen. Und da gehen wir jetzt eh schon fast ein bisschen über so in die Richtung Lebensstilfaktoren. Da hast du noch ein bisschen was zu sagen, wie ich da noch unterstützend agieren kann.
Ja, wenn die Steffi sagt, ich habe da was zu sagen dazu. Ja, absolut. Also natürlich ist Lebensstil auch ein Thema, beziehungsweise eben, dass ich da mögliche Veränderungen einplane oder mir halt anschaue. Und ja, also ein Punkt ist auf jeden Fall regelmäßige Bewegung, kann einfach hilfreich sein, da bitte natürlich einmal grundsätzlich zu schauen, gerade wenn es in dieser Phase ist, eben ein bisschen austesten, was tut mir jetzt gut in der PMS-Phase oder PMDD, also in diese Tage einfach vor der Menstruation. Wie viel brauche ich halt oder wie intensiv kann ich trainieren, wie sehr brauche ich aber halt auch, dass ich halt, dass du schon auf ausreichend Erholung und Ruhe schaust, auch eben welche Sportart mache ich. Ich würde jetzt nicht unbedingt das Mega-Hit-Training einbauen, was tut mir eben wann gut. Und ja, also das eine, natürlich dann auch Mega-Thema, ausreichender Schlaf ist super wichtig. Steffi hat es vorher erwähnt, dass wir ja eben also Schlafstörungen leiden oder eben mehr Müdigkeit haben, da kann ich natürlich, ist ein Riesenhebel, weil der Schlafmangel eben dann auch wieder Symptome verschlimmern kann. Und da bitte auch immer, es ist das eine, ich sage jetzt mal so, eben, wenn man fragt, wie lange schläfst du, das ist das eine, wenn ich sage jetzt irgendwas von 10 bis 6 oder so, also 22 Uhr bis 6 Uhr, was eh schon mega lang wäre, aber eben auch die Sache, okay, jetzt das heißt 8 Stunden, aber schläfst du davon auch wirklich fest und durch sozusagen, oder ja, eben auch passend zu meiner PMS-Phase, sage ich jetzt mal, oder eben zu der Zyklusphase, habe ich die letzten Tage auch schwerer einschlafen können, irgendwie, ja, also das heißt, okay, jetzt liege ich zwar schon im Bett, aber eben ist es dann tatsächlich genauer von der Schlafqualität her ein guter Schlaf. Was natürlich auch Stress, Steffi hat es auch gerade angesprochen, Stressmanagement, ganz, ganz wichtig, würde ich fast nur so als ersten Punkt fast setzen. Eben, wo man schaut, okay, was hilft mir möglicherweise, wie Yoga, wie Meditation, möglicherweise Atemübungen und eben auch um so eben Ruhe und Erholung, sage ich jetzt mal, reinzubringen in das System, aber halt auch zu schauen, um diese emotionalen Symptomatiken irgendwie da ein bisschen, ja, ablindern zu können oder eben so ein bisschen unter Kontrolle, unter Anführungszeichen, zu bringen. Natürlich auch zu schauen, eben, wie schaut es aus bezüglich Alkohol und Koffein, das halt zu reduzieren, weil sie eben auch unter eben Alkohol und Koffein die Symptome verschlimmern können. Genau, und da halt kann natürlich auch wieder ein Zyklustagebuch helfen, dass ich halt auch da dann möglicherweise, es muss jetzt kein Ernährungstagebuch sein, aber halt vielleicht mitschreibe, okay, da war jetzt die Grillerei und da habe ich anders gegessen oder eben ein paar, keine Ahnung, ein Bier, ein Sekt, mehr Kaffee getrunken, wie auch immer, dass ich mir das vielleicht mitnotiere. Und was wir eh vorher schon ein bisschen angesprochen haben, ein großes Thema für uns Frauen ist tatsächlich das Nein-Sagen lernen. Das ist so ein bisschen ein Thema, weil wir gerade durchs Östrogen eher diejenigen sind, die sich so um alle kümmern. Aber in der Phase ist es wirklich gut, eben dieses Nein-Sagen lernen, Bedürfnisse und Gefühle lernen zu verbalisieren. Und ja, hat vielleicht auch da nochmal so dieser Denkanstoß, ein Ja zu jemand anderem ist halt leider immer ein Nein zu mir selbst. Also das hast du, glaube ich, auch einmal bei einer Folge schon, glaube ich, eh angesprochen, Steffi. Also auch immer zu überlegen, eben vielleicht wirklich so dieses Nein zu einem Projekt oder zu einer Einladung, ist aber dafür eben dieses Ja für mich und auf mich zu schauen. Ja, ja, ich glaube, wir haben alles abgedeckt, was wir irgendwie dir mitgeben möchten. Was bleibt uns noch übrig? Wir hoffen, du hast da was mitnehmen können. Du hast was Neues gehört oder vielleicht was schon Bekanntes, ja, mehr, also nur mehr Details dazu gehört. Und ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass unsere Tipps und Erklärungen eben dir helfen, besser vielleicht deine Symptome zu verstehen oder ja, damit umzugehen. Oder halt vielleicht da eben, vielleicht kennst du jemanden in deinem Umfeld, die möglicherweise davon betroffen ist, dass man der das vielleicht diese Folge mit ihr teilt.
Auf jeden Fall. Gerne teilen, gerne weiterempfehlen. Total gern auch eine Bewertung da lassen. Jedes Sternchen hilft uns, dass wir einfach besser gefunden werden, dass wir besser gerankt werden. Und es dauert nicht lang, aber ihr zeigt uns einfach eine kleine Wertschätzung dadurch. Und nach wie vor stehen wir auch beide für Termine zur Verfügung. Also wenn ihr jetzt wirklich sagt, das ist ein Thema, ich bin mir da nicht sicher, ich brauche Unterstützung, ich kenne mich eigentlich nicht aus, wo ist Magnesium drinnen, welche Magnesiumpräparate sind gut, wie kriege ich das hin in meinem Alltag mit dem regelmäßigen Essen, was ist ein stabiler Blutzucker? Also wenn so Fragen in deinem Kopf herumgeistern, hol dir gerne Unterstützung, hol sie dir gerne bei der Katharina oder bei mir. Unsere Kontaktdaten findest du in dieser Folge verlinkt. Und ja, jetzt bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen. Wichtiges Thema. Es war mir eine Freude, Katharina.
Mir auch. Vielen lieben Dank und bis bald.
Bis bald.